Hallo, Sie hören die Sendung der Verdi-Frauen. Nach diesem schönen Stücken von den politischen Chören in München darf ich jetzt Gül vom kurdischen Frauenverband bei uns im Studio begrüßen. Hallo Gül, das ist schön, dass du bei uns bist.
Hallo Annika, vielen Dank. Ich freue mich für die Einladung.
Sehr gerne. Du warst ja schon ein paar Mal bei Radio Lora, aber es gibt bestimmt HörerInnen, die dich noch nicht kennen. Magst du dich kurz und deinen Verband mal vorstellen?
Ja, wie schon gesagt, ich bin die Gül und bin vom Frauenverband Kurdistan. Wir sind eine kleine Fraueninitiative in München und es sind insbesondere Frauen aus Kurdistan in Deutschland, die sich auch natürlich sehr politisiert haben im Zuge, was in unserem Land passiert, aber auch die Vernetzung, dass wir uns auch ja näher sind und uns unterstützen in allen Bereichen.
Ja, so eine Unterstützung zwischen Frauen finde ich immer besonders wichtig. Kurdistan, was ist Kurdistan?
Ja, eine gute Frage. Kurdistan ist mittlerweile oder schon seit längerem eigentlich in vier geteilt. Für die Teilung hat natürlich in erster Linie dieser Lausanne-Vertrag, der jetzt schon 101 Jahre geworden ist, gesorgt. Und damit hat auch die Teileverwaltepolitik Kurdistans begonnen. Und es gibt Teile Kurdistans in Nordkurdistan, also türkischer Teil, Iran, Irak und Syrien.
Okay. Und wenn ich auf Demonstrationen bin, wo ihr dabei seid, dann höre ich ganz oft Rojava. Was ist Rojava in Kurdistan?
Rojava hat einen sehr großen, bedeutungsvollen Namen, bedeutet auch Rojava, da wo die Sonne untergeht. Mhm. Da geht sie auch jeden Tag tagtäglich auf, was auch sehr schön ist. Das ist eine Region, ist westlich von Syrien, nördlich an der türkischen Grenze. Und hat natürlich mit der Rojava-Frauenrevolution überhaupt den Namen gemacht, also bekannt geworden. Auch natürlich Gutes, Frauenrevolution, betone ich gerne. Aber auch die Hör- und Sichtbarkeit, die Probleme, die im Mittleren Nahen Osten durch das Kapitalistische entstanden ist, dafür gesorgt, was Rojava tatsächlich ist und wie bedeutend das auch für die Region ist.
Okay. Und was ist Rojava tatsächlich? Also was ist die aktuelle Lage in Rojava?
Ich würde sehr gerne was Positives berichten, leider nicht. Es sind ständig und immer wieder eigentlich Drohnenangriffe, völkerrechtswidrige Angriffe von seitens der Türkei. Anfang des Jahres wurden schon, ich nenne jetzt hier ein paar Zahlen, die ich jetzt ein bisschen recherchiert habe aufgrund der aktuellen Lage, 116 Drohnenschläge mit mindestens 33 Toten und 45 Verletzten dokumentiert. Die türkischen Luftschläge richten sich gezielt gegen die Infrastruktur. Strom, Wasserversorgung, Öl- und Gasförderungen der Region. Das heißt, mit diesen Angriffen wollen sie natürlich dort die Basisdemokratie, die aufgebaut wurde. Die gelebte Utopie ist mittlerweile eine gelebte Alternative zu destabilisieren.
Was genau meinst du mit gelebter Utopie? Was ist die Utopie, die da gelebt wird?
Da ist eine Basisdemokratie aufgebaut inmitten des Krieges sozusagen und das nennt sich auch demokratischer Konföderalismus. Demokratischer Konföderalismus, was können wir uns als Laie sozusagen darunter vorstellen? Das ist ein Organisationssystem in den Rätestrukturen, wie sich die Gesellschaft frei, gerecht, demokratisch, aber auch von jeglicher Hierarchie und Staat und Macht organisieren, verwalten kann und würdevoll leben kann.
Okay, das klingt super interessant. Und du hast vorhin von der Frauenrevolution gesprochen. Was war die Rolle der Frauen genau in dieser Revolution? Warum heißt es Frauenrevolution?
Insbesondere Frauen haben sich in dem Kampf ja auch angeschlossen. Es gibt ja auch Fraueneinheiten, Frauenverteidigungseinheiten. Es gibt auch sehr viele autonome Frauenstrukturen. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Revolution in Rojava, im Mittleren Nahen Osten, also Nord- und Ostsyrien. Und die haben dazu auch natürlich beigetragen, die Gesellschaft auch zu sensibilisieren, die Gesellschaft auch mitzunehmen. Die Frau hat dort tatsächlich, wo sie stumm war, wo sie gehörlos war, jetzt eine Stimme, jetzt eine Position und die führt ihre Gesellschaft, die Gesellschaft mit in die Revolution.
Das klingt wirklich nach einer Utopie und einer Alternative, besonders in der Region. Die Nachrichten aktuell sind sehr dominiert von Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel-Gaza-Streifen. Was bekommen wir denn von Rojava, von Kurdistan mit in den Nachrichten und was bekommen wir besonders nicht mit, was uns fehlt?
Leider ist es medial sehr wenig vertreten, vielleicht ein paar kleine Zeitungsartikel, wenn überhaupt, die sich aber natürlich auch für das Thema Mittlerer Nahe Osten und Rojava auch interessieren. Kann man auf jeden Fall nachlesen, aber so in dem Sinne, wie wir jetzt eben, ich zum Beispiel freue ich mich natürlich sehr jetzt auch über meine palästinensischen Freundinnen und Schwestern, dass da mehr Gehör und Sichtbarkeit geschaffen wird, aber da sind wir total untergegangen, dass das Thema Kurdistan komplett in diesem Schatten diesen Krieges, wenn ich so nennen darf, Erdogan da wüten kann und seine völkerrechtswidrigen Angriffe machen kann. Und Weltöffentlichkeit, insbesondere deutsche Regierung, schaut da gerne weg.
Ja, die schaut wirklich sehr gerne weg. Dieser Nahostkonflikt in Gaza und Israel und Palästina, hat die auch Auswirkungen auf die Region in Kurdistan und Rojava?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch mitten in diesem Kriegszustand oder in diesem geopolitischen Hölle, wenn ich so nennen darf, ja auch entstanden. Und es ist auch so zu verzeichnen, dass die demografische Veränderung Kurdistans, die ja stattfindet durch Angriffe von der Türkei mit der Unterstützung NATO, mit der Unterstützung Deutschland, auch Ansiedlungen passieren, sei es jetzt dschihadistische Söldnerfamilien, aber auch haben wir auch recherchiert, dass auch eine Entvölkerung der Region eben stattfindet. Und das passiert auch im Zuge dieses Krieges, dass die Menschen eben flüchten müssen oder teilweise auch Zwangssiedlungen entstehen, aber auch natürlich Siedlungen von Erdogans Lieblinge, in dem Fall dieser Islamische Staat.
Also Erdogan arbeitet mit dem Islamischen Staat zusammen?
Ja.
Und was ist, es klingt jetzt sehr naiv, was ist das Problem von Erdogan mit Kurdistan? Was will er da?
Sein neo-osmanischen Reich erweitern, das er in der osmanischen Zeit damals nicht bekommen hat. Mhm. Wie schon erwähnt, Lausanne-Vertrag, davor war Sèvres-Vertrag und viel davor war auch natürlich dieses Hayspico-geheime Abkommen. Also das sind schon sehr viele Teile, Verwaltepolitik, Schriftstücke entstanden. Und da ist natürlich Osmanischer Reich, später Jungtürken, also Türkei, leer ausgegangen und das möchten sie im Zuge dessen natürlich auch. Daher ist leider seit 2018 das wunderschöne Afrin, was auch einer der Kantonen von Rojava, also Nordostsyrien war, unter die Herrschaft der IS-Barbarei gekommen, natürlich mit Unterstützung von der Türkei. Und da sind jetzt eben auch Familien von IS, die sich da angesiedelt haben. Was haben sie als allererstes gemacht? Die wunderschönen uralten Olivenbäume abgeholzt. Und die Familien von den Dschihadisten leben dort. Und die Universität, was ja auch dort eben war, das ist auch eine Errungenschaft gewesen, mitten in diesem Krieges, auch keine Universität mehr ist, sondern Assimilation hoch 10, also türkisiert und ja.
Ja. Frauen leben freier in Rojava als in der Region außenrum. Was ist die konkrete Bedrohung von außen durch den Islamischen Staat?
Es ist antifeministisch, antidemokratisch.
Ja.
Sagt das was oder kann man dann?
Also ich glaube, das verstehen unsere Hörerinnen alle mit Sicherheit, dass die Frauen in der Region massiv bedroht sind. Alle Menschen sind da bedroht, aber besonders die Frauen und allen die Errungenschaften, die sie dort haben.
Genau. Und ich habe ja auch vorhin Rojava Frauenrevolution erwähnt und das war unter anderem auch diese tapferen Frauen, aber auch wirklich wunderschön und sehr mutig und entschlossenen Frauen, die gegen diese hässlichsten Männer der Welt gekämpft haben und tun es immer noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Nee. Daher ist die Rojava Frauenrevolution besonders wichtig und hat unglaublich sehr viele Frauen inspiriert, weltweit, aber auch erreicht und auch zu der Frauenbewegung viel beigetragen. Viel Positives, viel Hoffnung.
Ja, apropos Hoffnung. Morgen ist Tag der psychischen Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das jemand wusste. Und deswegen würde mich interessieren, bei diesen ganzen grauenvollen Nachrichten, die wir immer lesen, auch in Kurdistan, was passiert, die völkerrechtlichen die falschen Angriffe, die grausamen Angriffe von Erdogan. Was macht dir noch Hoffnung? Was gibt dir Kraft, immer weiter zu gehen in deiner Arbeit und deiner Aktivität?
Es gibt ein Lieblingssprichwort auf Kurdisch, den würde ich gerne sagen.
Gern.
Berhodan jiane tekoshin berdovame.
Okay.
Ich übersetze es, das bedeutet, niemals aufgeben, die Hoffnung. Der Kampf geht jedes Mal weiter. Weil wir natürlich, also ich besonders als Frau, als Mutter, Friedensliebende, ich möchte einfach zu dem richtigen Teil gehören, die Welt ein bisschen verschönern, dazugehören, mitmachen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber das macht mir Mut und die Welt ist wirklich wunderschön. Es gibt tolle, tolle Menschen, tolle Frauen, die mich auch wiederum inspirieren, die mir dann auch wieder Mut machen. Und ich denke, diese Energien zu Synergien bündeln, das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Das stimmt. Wenn wir Frauen uns zusammentun, macht mir das auch immer sehr viel Mut und sehr viel Hoffnung. Bevor wir uns jetzt als nächstes mit der aktuellen Lage in Deutschland beschäftigen und der wunderbar menschenfeindlichen Asylpolitik hier.
Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
Elizabeth Blackwell, britische Ärztin.
Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Hallo, Sie hören Laura München auf 92,4 MHz und zurzeit senden die Verdi-Frauen. Bisher in der Sendung hörten wir ein interessantes Gespräch mit Agnes Kottmann von Verdi zur Asylpolitik und dem Erstarken der Rechten. Zudem hat uns Gül vom kurdischen Frauenverband von der aktuellen Lage in Kurdistan bzw. Rojava berichtet. In unserem zweiten Teil des Gesprächs mit Gül vom kurdischen Frauenverband soll es jetzt um die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland gehen. Wie wir schon von Agnes gehört haben und auch in den letzten Wahlen gesehen haben, gibt es einen deutlichen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. Und auch die Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung wird immer restriktiver und unmenschlicher. Diese ganze Entwicklung hat Auswirkungen auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Eine Freundin von mir macht sich schon Gedanken, wohin sie gehen könnte, wenn es hier so weitergeht. Gül, wie ist es bei dir? Was machen die Aussagen in den Medien und die politischen Entscheidungen mit dir und den Menschen in deinem Umfeld und eurem Verband?
Also in erster Linie natürlich eine große, noch größere Angst. Unsicherheit und Unmut hat sich sehr breit gemacht. Das Thema ist wirklich tagtäglich darüber zu sprechen, wie es jetzt weitergeht. Und wir sind uns auf jeden Fall bewusst, natürlich auch, wie vorhin schon gesprochen, in unserem Land tobt ja dieser hässliche Krieg, der nicht aufhören möchte oder kann. Zudem kommt auch natürlich, wir sind hier entweder migriert oder schon sozialisiert. All das spielt aber keine Rolle mehr, weil die Angst sitzt dir im Nacken. Und das ist sehr erschreckend. Und du hast auch die Politik, wenn du anschaust. Ich meine, die deutsche Politik, wir sind in Deutschland, da gehen wir mal davon aus. Was tut sie schon für dich, um dich zu beschützen, obwohl wir hier sind? Wie gesagt, für die Integration mehr als genug getan. Aber dennoch bist du schutzlos ausgeliefert. Und es macht uns große Angst, zumal auch sehr viele Attentate bzw. auch Übergriffe auf Kurdinnen und Kurden sehr viel in letzter Zeit sich gemehrt haben, weil die deutsche Politik da auch sehr gerne stillschweigend und ohnmächtig und auch stumme Reaktion zeigen möchte. Natürlich zurückzuführen mit der guten Beziehung oder die guten Verhältnisse mit der Türkei nicht zu gefährden.
Ja. Das ist immer das Wichtigste. Unsere Innenministerin hier, Nancy Faeser, spricht sehr zufrieden aktuell von dem harten Kurs gegen Migranten oder gegen Migration im Allgemeinen und rechtfertigt damit auch Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, trotz Schengen oder was auch immer wir hier für Abmachungen eigentlich mal hatten. Und auch die hohen Abweisungszahlen, die jetzt gerade aktuell sind an den Grenzen, scheinen teilweise durch Tricks zu entstehen. Ich habe gelesen, dass bei einem Formular, das Menschen an der Grenze in Deutschland ausfüllen können oder sollten, der Punkt Asyl überhaupt nicht als Grund vorkommt, was ich sehr grauenvoll finde, weil den Menschen dadurch suggeriert wird, dass Asyl überhaupt keine Möglichkeit ist. Und bis September haben aber 2024 haben über 21.000 Menschen Asylanträge gestellt, und zwar Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Sind das auch Kurdinnen und Kurden, Gül?
Auf jeden Fall. Ich denke, diese Gesetze, wenn sie entstehen oder beschlossen werden, sind wir natürlich als allererstes im Visier, zumal wir auch natürlich organisiert, aber auch sehr widerstandsleistende Zivilgesellschaft geworden sind. Und das klingt vielleicht türkisch, aber das betrifft die Kurdinnen und Kurden. Und diese neue Abschiebevereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Türkei stellt einen weiteren Tiefpunkt in Bezug auf die Menschenrechte dar und offenbart die Ignoranz staatlicher Behörden, die Realität der kurdischen Gesellschaft in der Türkei anzuerkennen. Kurdinnen und Kurden drohen damit Tausenden zum Opfer der bereits im Koalitionsvertrag angekündigte Abschiebeoffensive der Ampel zu werden, was wir auch geworden sind.
Ja, gerade haben sie angefangen, Ende September Menschen in die Türkei abzuschieben, was vorher hat sich die Türkei geweigert, aber jetzt gibt es, wie du es gesagt hast, diese Vereinbarung. Was sind denn Gründe, dass Menschen aus der Türkei Asyl beantragen in Deutschland oder Kurdinnen und Kurden?
Die Repressionen. Also Türkei ist ein Land geworden, das man als Mensch, wenn du Gewissen hast, wenn du Freiheitsliebende bist, wenn du Frieden möchtest, Demokratie möchtest, vor allem wenn du eine aktive Frau bist, du hast keine Möglichkeit in der Türkei frei zu leben. Also bleibt dir nur eins, du musst das Land verlassen, weil es sind sehr viele Anschläge auf sehr viele mutige Frauen passiert, also auch in Südkurdistan, also Region, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben. Vor kurzem wurden zwei Journalistinnen mit Drohnenangriffe getötet im Auto. Und in der Türkei passiert das auch natürlich, da ist die Frauenbewegung sehr stark, sehr mutig. Die Mutigen sind, sind auf der Straße und riskieren auch wirklich ihr Leben und alle anderen verlassen das Land und kommen wirklich zu Tausenden. Und dazu ist natürlich auch so, dass wieder ein erneuter Deal zwischen Ankara und der Bundesregierung geschlossen wurde. Das ist auch ein aktueller Bericht. Demzufolge sind, glaube ich, da habe ich eine Zahl, 230 Millionen Euro an die Türkei und 100 Flugabwehrraketen mit Torpedos dürfen wieder das Land Deutschland Richtung Türkei verlassen. Und jetzt, liebe Annika, wo wird das wohl eingesetzt?
Ja, wohl, in Kurdistan mit Sicherheit.
Ganz genau.
Das ist, genau das wollte ich fragen. Was hat Erdogan davon, wenn er Menschen annimmt, die bei uns abgeschoben werden? Aber das ist natürlich ein Grund, wenn er Geld bekommt, Waffen bekommt und Deutschland schaut weg.
Ja, das andere Wichtige ist auch natürlich, ich meine, diese Menschen kommen hier nicht aus Launenhaftigkeit, verlassen ihre Länder nicht aus Spaß. Deutschland, also wir reden eben von Deutschland, aber auch andere europäisch, also Vereinigte Europa stecken ja auch mit da drin, leider. Ich finde es einfach unverschämt, dass sie mit Begrifflichkeiten wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte sprechen, aber sie mit den eigenen Füßen treten und ja, sogar unsere Intelligenz eigentlich beleidigen und trotzdem das machen, was sie in ihrem kapitalistischen Sinne durchziehen möchten, auf Kosten von Menschen. Und wir sind in dem Fall eben die Kurdinnen und Kurden, die darunter sehr extrem leiden, in der Türkei, aber auch hier. Und wenn es abgeschoben wird, dann sind natürlich die ganze Familie auch mit betroffen. Die Repressionen hören nicht auf.
Ja. Merkst du das bei dir auch, dass sich das was verändert in deiner Art, wie du dich verhältst auf der Straße, wenn du sagst, dass es mehr Anschläge gibt auf Kurdinnen und Kurden? Schränkt dich das persönlich ein?
Nein, ich bin sehr mutig.
Das ist schön. Ich hoffe auch, dass du so bleibst. Aber ich kann es verstehen, alle, die man anfängt, sich umzudrehen fast schon auf der Straße.
Ja, tatsächlich passiert das auch, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, die kurdische Fraueninitiative. Und es gibt wirklich tatsächlich Freundinnen und Frauen, die einfach zum Beispiel, wenn wir Aktionen haben auf der Straße oder jetzt den 25.11. planen wir auch gemeinsam mit unserer Bündnis. Und da haben sie natürlich schon große Angst und sie möchten sich da schon unsichtbar machen. Repressionen, wie gesagt, es wurden ja auch massenhaft Verhaftungen gegeben, nur aufgrund irgendwelcher sozialen Likes, wenn ich das mal so sagen darf. Auch in der eigenen Familie von mir wurde auch Verhaftungen und auf Kaution durften sie dann das Land verlassen. Das ist eine grausame Politik.
Ja, es ist menschenunwürdig und wirklich grausam, was absolut da gerade passiert. Und alles, was in unserem Grundgesetz eigentlich im Artikel 1 und alles steht, wird da mit Füßen getreten in furchtbarer Art und Weise. Es ist, was möchtest du noch unseren Hörerinnen und Hörern sagen über Kurdistan, über Kurdinnen und Kurden?
Wir haben so eine kleine, was heißt Forderung nicht, aber da wir jetzt gerade mit dem Abschiebepolitik der deutschen Regierung sprechen, haben wir natürlich als Kurdinnen und Kurden, aber auch als kurdische Institutionen in Deutschland, fordern wir die Bundesregierung nachdrücklich auf, internationales Recht und die Menschenrechte zu respektieren, einen generellen Abschiebestopp in die Türkei zu verhängen und den rein symbolischen Aktionismus zur Befriedung rechter und menschenfeindlicher Diskurse sofort zu beenden. Das ist unsere Bitte.
Ja, das ist mehr als eine Bitte, das ist eine absolut legitime Forderung. Vielen Dank, Gül, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Es war ein sehr nettes und total interessantes Gespräch.
Ich danke auch.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier.
Sehr, sehr gerne.
Vielleicht mit schöneren Nachrichten. Unbedingt. Aber auch mit denen, wie es ist, hören wir immer wieder gerne, weil es ist wichtig, dass wir sehen, was in Rojava passiert und in Kurdistan.
Vielen Dank.